Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Herzlich willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast von TTE Strategy. Ich bin Lars Lindekogel und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und heute spreche ich über ein Thema, das fast jedes Unternehmen im produzierenden oder produktionsnahen Gewerbe in Deutschland und Europa tangiert und aufgrund der Verwendung vom Interesse vieler Nationalstaaten geworden ist. Es geht um seltene Erden. Seltene Erden sind essentiell für moderne Hochtechnologien, Elektromotoren, Windturbinen bis zu Smartphones. Und seltene Erden werden gebraucht im Maschinenbau, in der MedTech-Industrie sowie in der Verteidigungsindustrie oder im Bereich Automotive. Und Deutschland hat es salopp gesagt verpennt, sich rechtzeitig um eine bedarfsdeckende Strategie zu kümmern. Und deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen, der mit mir konkrete Problemstellungen und Lösungen für den Mittelstand diskutieren wird. Dr. Amir Gassabi ist Equity-Partner bei der renommierten Kanzlei Taylor Wessing und ausgewiesener Experte im Bereich seltene Erden. Amir, wie konnten wir das Thema denn so verschlafen?
Lieber Lars, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt der erste Gast in eurem neuen Studio bin. Sieht sehr cool aus. Vielen Dank. Gratulation dazu. Zu der Frage, wie konnte Deutschland das verpennen? Ich würde es gar nicht so sehr als verpennen bezeichnen, sondern eher als gefährliche Bequemlichkeit. Warum? Weil im Prinzip China bisher ein sehr zuverlässiger Partner war, seltene Erden geliefert hat zu einer sehr guten Qualität und zu sehr guten Preisen. Und das war natürlich einfach zu attraktiv, weiterhin über China die seltenen Erden zu beziehen und keine eigenen Kapazitäten aufzubauen. Und insofern kann man auch verstehen, ein Stück weit, dass sozusagen so eine Bequemlichkeit sich eingesetzt hat. Aber wie schon gesagt, die Bequemlichkeit ist jetzt gefährlich und man muss diese Bequemlichkeit jetzt aufgeben.
Ja, das wollen wir jetzt gleich mal verstehen, aber erstmal wollen wir dich kennenlernen.
Die Vita.
Amir, du hast einen klassischen Lebenslauf als Top-Jurist, rund 10 Jahre bei Freshfields und seit 5 Jahren bei Taylor Wessing. Gab es zwischendurch auch mal Auszeiten oder ungewöhnliche Stationen bei dir?
Also spannende Auszeiten weniger, aber was vielleicht ganz interessant ist, ich habe 1 Jahr lang in New York gearbeitet, damals noch für Freshfields und habe da, das war 2016, sehr viel auch mit unseren damaligen US-Sanktionsrechtlern gearbeitet. Warum? Weil, vielleicht erinnerst du dich ja noch, 2015 gab es ja diesen Iran-Deal, ja, wo sozusagen Iran offen war für Investitionen aus dem Ausland. Und im Rahmen des JCPOA, so hieß das Iran-Abkommen, haben ja die UN, die EU und europäische Staaten ihre Sanktionen gelockert, beziehungsweise sogar teilweise ganz aufgehoben. Und die USA haben insoweit mitgemacht, dass sie auch ihre Sanktionen teilweise aufgehoben haben und nur ihre Primärsanktionen aufrechterhalten haben. Und das war insofern immer noch ein Thema für europäische Unternehmen, die halt ein US-Geschäft hatten. Die mussten trotzdem sicherstellen, dass wenn sie im Iran investieren, dann auch mit dem US-Sanktionsrecht im Einklang arbeiten.
Und bist du genau deswegen dann in die USA gegangen oder hattest du das eh vor?
Ehrlich gesagt war es eine glückliche Fügung, weil ich, als dieses Abkommen abgeschlossen worden ist, mich dann auch mit diesem Thema intensiver beschäftigt habe. Ich bin ja selbst Iraner und fand das eine ganz gute Opportunität, um auch meine Sprachkenntnisse und Kulturkenntnisse einzubringen und habe dann sozusagen in dem Zusammenhang mich ohnehin mit dem Sanktionsthema auseinandergesetzt und dann kam dieses Secondment hinzu, was perfekt passte vom Timing her.
Was sagt jetzt so ein Iraner zu der Anwaltskultur in Deutschland und zur Anwaltskultur in den USA? Ist da irgendwie ein Riesenunterschied, wie Anwälte arbeiten? Kannst du uns da so einen ganz kleinen Mini-Einblick geben?
Ja, also jetzt sehr stereotyp beschrieben, würde ich sagen, der deutsche Anwalt ist dann so der klassische Jurist. und weniger der Vertriebler und der US-Anwalt ist dann, der kann eigentlich alles. Wenn du ihn fragst, hat er gleich eine Antwort und ist immer super souverän und kannst zu jedem Thema was sagen, auch wenn es gar nicht seine Expertise ist. So, das ist so in a nutshell so die wesentlichen Unterschiede.
Okay, spannend. Und dein Interesse und dein Fokus zum Thema seltene Erden ist ja eigentlich eher ein bisschen untypisch für einen Juristen, oder?
Das stimmt, das stimmt. Ich würde das so beschreiben. Also seit New York im Prinzip und dem Secondment beschäftige ich mich mit geopolitischen Themen auch beruflich. Also die US-Sanktionen waren ja auch nichts anderes. Dazu bin ich ja auch Wirtschaftsrechtsanwalt mit Fokus auf Unternehmenstransaktionen, also M&A-Deals. Und da bin ich ohnehin sehr nah dran an Unternehmen und deren Unternehmensstrategie. Also wir beraten Unternehmensinhaber bei Verkäufen ihrer Unternehmen oder Investoren bei Kauf von anderen Unternehmen. Und in dem Zusammenhang musst du dich natürlich auch mit den Themen auseinandersetzen, die dann relevant sind für deine Mandanten. Und dieses Thema seltene Erden kam jetzt in den letzten Monaten immer häufiger vor, auch im M&A-Kontext.
Weil man sich dann fragt, seid ihr abgesichert oder
wie? Genau, also im Rahmen der DD, also erstmal kamen dann die neuen Regularien, die dann halt Einfluss auf die Lieferkette haben. Und das, wenn du jetzt beispielsweise ein Unternehmen kaufen willst, das sehr stark abhängig ist von seltenen Erden, willst du ja als Käufer wissen, wie abgesichert bist du eigentlich? Ist sichergestellt, dass du morgen noch produzieren kannst, genau so und zu den gleichen Preisen wie bisher? Und das sind natürlich unbequeme Fragen, die dann die Unternehmen beantworten müssen, die Zielgesellschaften in dem Fall. Und das ist natürlich jetzt nicht nur ein Einzelfall gewesen, sondern auch kam häufiger vor. Und entsprechend mussten wir uns auch mit diesem Thema intensiver beschäftigen.
Okay, super. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir da direkt mal rein.
Sehr gern.
Unruhige Zeiten.
Wenn wir von unruhigen Zeiten sprechen, dann meinen wir oft wirtschaftliche Herausforderungen, Deindustrialisierung, geopolitische Spannung, Energiepreise, AI, Digitalisierung, Transformation. Aber seltene Erden, also das klingt für viele noch ziemlich weit weg. Ist die Lage denn prekär oder wie würdest du die Lage beschreiben?
Absolut. Also ich glaube, es lässt sich nicht anders beschreiben als prekär. Du musst sehen, also seltene Erden hören sich natürlich erstmal wie so ein Nischenthema an. Und das merkst du halt auch in den Medien, dass dieses Thema bis vor kurzem, ehrlich gesagt, noch relativ stiefmütterlich behandelt worden ist. Aber die Realität sieht anders aus. Also seltene Erden sind sozusagen eines der wesentlichen Bausteine für Innovation und so Hochtechnologie. Also im Grunde genommen kann man sagen, das Rückgrat moderner Industrien. Und dieses Rückgrat ist unter massiven Druck geraten in den letzten Monaten, seitdem China die verschärften Exportkontrollen
einführt. Kannst du ganz kurz vielleicht jetzt schon mal sagen, wenn du sagst, das Rückgrat, wozu brauche ich die denn, die seltenen Erden?
Also die seltenen Erden werden in verschiedenen Industrien verwendet. Rüstungsindustrie ist ein sehr prominentes Beispiel. Life Sciences, Energiebereich, das sind alles so die typischen Bereiche, die man da in dem Zusammenhang nennt. Wofür werden die genutzt? Also Hochleistungsmagnete werden mit seltenen Erden hergestellt, Sensoren oder bestimmte Legierungen, um bestandskräftige Materialien herzustellen. Und du merkst halt schon, wenn du dich damit näher auseinandersetzt, dass sehr, sehr, sehr viel von diesen seltenen Erden abhängig ist.
Okay, und jetzt haben wir ja schon angefangen, ob diese Zeiten ruhig oder unruhig sind. Du hast gesagt, es ist eigentlich prekär. Wir haben im Jahr 2024 etwa 5.200 Tonnen seltene Erden in Deutschland importiert. Das Problem an der ganzen Sache ist, 70% davon kommt aus China, dann haben wir noch irgendwie um 10% aus den USA und aus Burma auch nochmal irgendwie 7-8%. Ist das jetzt ein Problem oder wie schätzt du das ein?
Also die Zahlen stimmen leider, muss man sagen, aber um die richtig einzuordnen, also der Begriff seltene Erden ist insofern irreführend, weil du im Prinzip überall auf der Welt seltenen Erden findest, auch in Europa.
Warum heißen die dann selten?
Das ist historisch bedingt. Also da müssen wir mal die Erfinder des Begriffs mal fragen. Aber tatsächlich ist es halt sozusagen schon so, dass du in verschiedenen europäischen Ländern seltenen Erden findest, auch in Deutschland, in Kanada, Australien und so weiter. Das eigentliche Thema ist, dass China schon frühzeitig erkannt hat, wie wichtig die Thematik seltene Erden sein wird, auch aus strategischer Sicht. Und die haben sozusagen geschafft, den Zugriff auf diese Materialien sicherzustellen und haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch sehr viel investiert in Technologie, in Know-how und haben es dann dadurch geschafft, dass sie diese seltenen Erden nicht nur sozusagen gewinnen können, sondern auch sie zu günstigen Preisen verarbeiten können und im Markt anbieten können. So, und das ist natürlich ein Riesenthema, das, wo wir auch als Europäer sehen, dass wir sehr viel Nachholbedarf haben.
Also China ist unangefochtener Marktführer global in seltenen Erden, kann man das so sagen. Und wir in Deutschland sind jetzt abhängig von China.
Genau, also das kann man so sagen. Man könnte sogar ein Beispiel bringen. Wir haben ja sozusagen auch eine enorme Gasabhängigkeit zu Russland gehabt und in Teilen gibt es die ja immer noch. Aber es gibt noch andere Gaslieferanten. Also mit anderen Worten, Alternativen sind da, aber vielleicht zu etwas höheren Kosten. Im Hinblick auf die seltenen Erden ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass China wirklich den Weltmarkt dominiert und im Prinzip den gesamten oder nahezu den gesamten Zugriff auf diesen Markt sicherstellt und kontrollieren kann. So, und das ist das eigentliche Problem, dass wir gar nicht so viele Alternativen haben, obwohl die seltenen Erden gar nicht so selten sind. Aber dadurch, dass China die schnell und günstig verarbeiten kann und diese Technologie quasi monopolisiert hat, ist das sozusagen ein richtiges Thema für
Wie äußert sich das, dass die das so kontrollieren und das monopolisiert haben? Also wie ist die praktische Konsequenz davon? Und wen betrifft das auch in Deutschland vor allem?
Also insbesondere mittelständische Unternehmen, das ist fair zu sagen, weil was ich beobachtet habe, ist, dass so im Prinzip bei global agierenden Unternehmen eine gewisse Voraussicht siehst, dass die teilweise recht proaktiv agiert haben, auch in den letzten Monaten versucht haben, soweit es geht, Vorräte anzuschaffen, sich auch Zugriff auf alternative Lieferanten sichergestellt haben und auch ihre Vertragsstruktur angepasst haben. In Deutschland, insbesondere wenn du dir die kleineren Mittelständler anguckst, beobachte ich häufig so eine von Hoffnung geprägte Einstellung. Also die Mittelständler denken, dass das ein Problem ist, was eigentlich nur die USA betrifft und nicht Europa und auch nicht Deutschland, dass dieses Problem mit der Abwahl von Trump, wenn die überhaupt stattfinden sollte, vorbeigeht und sich in ein paar Jahren sich die Situation normalisiert. So, aber wenn du mich fragst, glaube ich, sind die aktuellen Entwicklungen und Anzeichen eher nicht so positiv, dass man sagen kann, ja, es wird sich normalisieren und wir werden zu dem Status quo ante zurückkehren. Das glaube ich eher nicht.
Was sind denn die konkreten Symptome, die du jetzt bei Mittelständlern in Deutschland heute schon beobachten kannst?
Ja, also sehr gute Frage. Das sind eigentlich sehr dramatische Entwicklungen. Wenn du dir den typischen Mittelständler anguckst, hat er Vorräte von wenigen Wochen aufgebaut. So, und diese Vorräte sind eigentlich dann relativ schnell zur Neige gegangen. Warum? Weil die Exportgenehmigungen, die ja nun erforderlich sind für die chinesischen Produkte, deren Bearbeitungszeit dauert in der Regel, oder nach Angaben der MOFCOM muss man fairerweise sagen, 45 Tage, aber de facto eigentlich wesentlich länger.
Also chinesische Exportgenehmigungen, um nach Deutschland zu exportieren.
Genau. Und das hat zur Folge gehabt, dass du im Prinzip innerhalb eines Produktionszykluses keine Waren mehr hattest, um die verarbeiten zu können. Und die Konsequenz ist ziemlich hart gewesen. Also einige Unternehmen mussten sogar ihre Produktion stoppen, ihre Mitarbeiter einen Zwangsurlaub schicken und erstmal die Produktion in die Zukunft verlagern. Und gleichzeitig kommt natürlich der Druck von den Kunden, die sagen, hier, wann kannst du dann liefern. Und wir haben ja einen Vertrag abgeschlossen und da steht ja eigentlich, dass du jetzt bis zu dem Zeitpunkt lieferst. So, und das ist jetzt genau das Problem, dass sie sozusagen von beiden Seiten attackiert werden. Einmal von Kundenseite und einmal von Lieferantenseite. Mhm.
Und hast du konkrete Beispiele an Unternehmen, die du uns nennen kannst?
Ja, also es gilt ja auch das Mandatsgeheimnis. Insofern kann ich jetzt nicht irgendwie von meinen Mandanten sprechen, aber es gibt halt in den Medien schon Unternehmen, auch bekannte Unternehmen, die offen zugegeben haben, dass seltener Erden für sie ein Thema ist. Also im Energy-Bereich Siemens Gamesa und Vestas zum Beispiel, die brauchen für ihre Turbinen seltene Erden. Dann hast du im Automotive-Bereich im Prinzip alle Automobilhersteller, die Elektroautos herstellen, sind immens abhängig von seltenen Erden. Also so können wir VW oder BMW nennen. Und auch im Life Sciences-Bereich mit Siemens Healthineers haben wir auch ein sehr bekanntes Unternehmen, was auch offen zugegeben hat, dass sie von seltenen Erden abhängig sind.
Wenn das jetzt so ist und wir sagen, so viel wird da aus China nach Deutschland exportiert, kann denn China theoretisch jetzt einfach von heute auf morgen überspitzt gefragt die Lieferungen einstellen? Und wenn du jetzt in diese Unternehmen reinhörst oder mit deinen Mandanten sprichst, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, so ein bisschen Prinzip Hoffnung, aber stellt sich da irgendjemand auf dieses Szenario ein, wenn es denn aus deiner Sicht eintreten könnte?
Ja, also theoretisch ja. Theoretisch könnte China morgen schon den Hahn zudrehen, aber ich halte es für praktisch eher unwahrscheinlich, weil muss sehen, China selbst ist ja auch abhängig von den Exporten und hat auch ein Interesse daran, Geld zu verdienen, zu einem gewissen Grad natürlich. Also da spielen natürlich auch geopolitische Erwägungen eine Rolle, die vielleicht in der Gesamtabwägung die wirtschaftlichen Interessen dann nicht als vordergründig herausstellen lassen. Und man muss sagen, mit diesen Exportkontrollregelungen hat China natürlich auch ein sehr smartes Instrument entwickelt. Warum? Weil die natürlich selbst es in der Hand haben, wie schnell sie die Genehmigung bearbeiten, wie schnell die seltenen Erden exportiert werden und wie schnell der Kunde im Ausland diese Materialien bekommt. Also insofern können die natürlich durch die Prozesse, die sie geschaffen haben, entweder den Ausfuhr beschleunigen oder sehr stark verlangsamen. So, und das Ziel ist klar, es gibt eine enorme Unsicherheit und auf die müssen sich die Unternehmen einstellen. So, und du hattest ja gefragt, wie Mittelständler sich da darauf einstellen sollten. Also die Global Players und wie die sich einstellen, hatte ich ja schon erwähnt. Und bei den Mittelständlern ist es tatsächlich so, dass die schon mal frühzeitig schauen müssen, wo überall eigentlich seltene Erden in ihrer gesamten Lieferkette genutzt werden, um darauf entsprechend reagieren zu können. Und Unternehmen, die direkt seltene Erden bestellen in China sollten, und das machen auch die meisten, in direkten Austausch mit ihren chinesischen Lieferanten gehen. Vielleicht nur so am Rande. Also ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, Verständnis für den chinesischen Lieferanten aufzubringen und nicht sozusagen ihn als Schuldigen darzustellen. Das ist wichtig in der Art und Weise, wie man kommuniziert. Aber dazu kommen wir ja später.
Da kommen wir noch gleich dazu. Lass uns da gleich reinschauen. Vielleicht abschließend für dieses Kapitel. Die EU hat ja auch beschlossen, dass Richtung 2030 ein deutlich größerer Teil auch in der EU gefördert werden soll. Ich glaube, 10% des, sag ich mal, Bedarf soll an strategischen Rohstoffen aus Bergbau in der EU kommen. 10% hört sich jetzt für mich ziemlich wenig an irgendwie. Ist das ambitioniert genug oder ist das schon so hoch, dass wir das eigentlich gar nicht schaffen können?
Ja, du ziehst ja dann wahrscheinlich auf den Critical Raw Materials Act ab. Dieser Act ist natürlich unglaublich wichtig und auch sinnvoll. Ist das jetzt genügend? Da würde ich sagen, ist die Antwort ganz klar nein. Muss sehen, dass jetzt auch durch die jüngsten Verschärfungen von letzter Woche, also wir sind ja heute der, also jedenfalls 9. Oktober war ja der letzte Donnerstag vor ein paar Tagen und da hat Peking nochmal die Exportkontrollregelung verschärft und damit im Prinzip die gesamte Lieferkette beeinträchtigt, was seltene Erden angeht. Und du merkst halt, dass du quasi mit diesem Critical Raw Materials Act schon einen wichtigen Punkt gesetzt hast, aber wir müssen noch viel weiter darüber hinausdenken und viel mehr Maßnahmen ergreifen. Wir müssen über nicht nur über Minen nachdenken, auch nicht über Recycling, auch wichtig, aber auch über Alternativen und auch über Innovation. Wie kriegen wir es hin, Produkte herzustellen, die die seltenen Erden ersetzen oder deren Verwertung effizienter gestalten? Ja,
also riesige strategische Fragen, auch für die Unternehmen. Ganz kurz jetzt in Peking, da ging es nochmal um Verschärfung, was Dual Use angeht, glaube ich. Oder was ist da jetzt genau nochmal verschärft worden?
Also die vor ein paar Tagen, also am 9. Oktober hatte ich ja erwähnt, hat China die Exportkontrollregelung nochmal verschärft. Muss dir vorstellen, im April, als die Exportkontrollregelungen eingeführt wurden, war ein Gegenstand der Exportkontrollregelung 7 seltene Erden. Und diese Liste der 7 seltenen Erden wurde ausgeweitet. Die Chinesen wollen jetzt auch kontrollieren, wenn im Ausland Produkte mit chinesischem Inhalt verkauft werden, dass da auch vorab eine Genehmigung eingeholt wird, dann haben sie den Ausfuhr von Technologien und Know-how im Hinblick auf die Verarbeitung der seltenen Erden eingeführt. Also im Grunde genommen wollen die alles kontrollieren, was mit seltenen Erden zu tun hat. Und diese neuen Regularien schaffen diese Kontrollmöglichkeiten.
Also Ami hört sich für mich nach einem größer werdenden Problem an, was man wirklich angehen sollte. Jetzt haben wir recht viel über das Problem gesprochen. Jetzt gucken wir in der nächsten Kategorie mal, wie wir das Ding lösen können.
Die Secret Sauce.
Amir, du sagst, in den Branchen wie MedTech, Maschinenbau, Verteidigungsindustrie reicht oft der Bestand an kritischen, seltenen Erden für Wochen und nicht Monate. Es gibt offizielle oder offene Statements auch von aus Geschäftsführung, die sagen, wir können hier bald nicht mehr produzieren. Du hast es schon gesagt. Wenn Lieferungen ausfallen, warum auch immer, wie schnell wird daraus ein operatives Problem? Und was ist denn jetzt die Secret Sauce der Mittelständler, das Ding anzugehen?
Ja, ich glaube, viele Probleme haben wir ja schon angerissen, dass sozusagen die Vorräte nicht für mehrere Monate reichen, sondern nur für wenige Wochen. Also du siehst halt, dass sozusagen die Einfuhr der chinesischen Exportgenehmigung schon unmittelbare Wirkung entfaltet hat. Und wir sehen das ja auch, dass viele Unternehmen ihre Produktion stillgelegt haben und Mitarbeiter in Urlaub geschickt haben. Also das ist schon Realität.
Mhm. Das heißt, ich brauche einfach schneller diese Genehmigung. Ist das die Lösung?
Ja, also wenn es so einfach wäre, ist es leider nicht. Also die Strategie müsste vier wesentliche Punkte erfassen in meinen Augen. Also die eine ist natürlich, sich darum zu kümmern, dass man schnell die Exportgenehmigung bekommt. Das heißt, du musst dir Leute suchen, die dich dabei unterstützen können, diese ganzen Unterlagen, die du einreichen musst, richtig ausführst, sodass du nicht auf der Seite noch weitere Verzögerungen.
Wenn ich jetzt Mittelständler bin und ich habe das nicht, wo finde ich so jemanden, wie kriege ich das hin, dass ich das, das mache?
Gut, dass du das fragst. Hier kommt der Werbeblock. Nein, in der Tat ist es so, dass wir ein Büro in China haben und unsere chinesischen Kollegen das am laufenden Band machen und genau wissen, was an Informationen die chinesischen Behörden erwarten und was der Kunde im Prinzip beibringen muss, damit die Bearbeitungszeit verkürzt wird. Weil das ist nämlich auch etwas, was wir in den letzten Monaten häufiger beobachtet haben, dass dann Leute sozusagen eigeninitiativ die ganzen Unterlagen ausgefüllt haben, nicht die konkreten Informationen beigefügt haben. Und am Ende hier kamen lauter Rückfragen, die den ganzen Prozess verzögert haben. So, das kann man ganz klar verhindern, indem man gleich Leute hinzuholt, die Ahnung haben.
Also strategischer Pillar 1, das Genehmigungsverfahren beschleunigen mit einem Experten vor Ort. Wir sprechen ja auch gleich noch drüber, wie wichtig das ist, dass man wirklich auch das da jemanden Lokalen hat. Was muss ich noch machen?
Dann Und das ist auch etwas, was ich häufiger beobachtet habe, dass es unterschätzt wird. Also wichtig ist halt auch, dass man alternative Quellen ausfindig macht und sich auch den Zugriff sicherstellt. Ich hatte neulich mit einem Unternehmen, deutschen Unternehmen, gesprochen, die seltene Erden selbst herstellen, verarbeiten und verkaufen. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich mit denen gesprochen habe und die mir gesagt haben, ja, wir haben Kapazitäten, also wir sind gerne bereit, andere deutsche Unternehmen mit seltenen Erden zu beliefern. Aber das Problem, was wir sehen häufig, ist, dass die deutschen Kunden zu uns kommen und sagen, ja, wir wollen nur eine kurzfristige Lösung. Und natürlich wollen die auch nicht Lückenbüßer sein für einen kurzen Augenblick, sondern sind ja auch an langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert. Insofern ist da die klare Empfehlung auch, nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig eine Zweitquelle oder Drittquelle an seltenen Erden sicherzustellen.
Mhm. Ja, also wirklich das Thema Lieferanten oder andere Quellen strategisch anzugehen und nicht nur so in der Kurzfristigkeit. Ja.
Also ich kann auch den Mittelständler verstehen, der sagt natürlich, wenn ich es jetzt aus Deutschland beziehe, kostet mich das ungleich mehr.
Ja.
Und es macht mein ganzes Geschäftsmodell kaputt oder die Marge. Und ich möchte natürlich immer noch zu wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen können. So, das ist klar, aber ich glaube, strategisch gibt es eigentlich keine weiteren Optionen. Man muss so eine Art Mischkalkulation dann wählen und teilweise auch China beziehen und teilweise aber auch alternative Quellen suchen. Und dann, das hatte ich auch vorher schon erwähnt, ein Aspekt, der unterschätzt wird, ist sozusagen die Kundenseite und wie man mit den Kunden umgeht und vor allem, wie man sich vertraglich dann absichert, dass man nicht irgendwelchen Schadensersatzforderungen ausgesetzt wird, weil man halt nicht pünktlich liefern kann. Also das ganze Verfahren hat ja gezeigt, dass es sehr lange dauern kann, egal wie gut man alles vorbereitet. Es liegt auch ein Stück weit in chinesischer Hand, wie schnell man dann die seltenen Erden bekommt. Also insofern ist es sinnvoll, auch auf Vertragsebene Regularien einzuführen, die sicherstellen, dass man nicht unmittelbar Schadensersatz zahlen muss.
Allgemein dann oder speziell auch auf dieses Problem seltene Erden, wie formuliert ihr das in den Verträgen?
Also es gibt ja allgemeine Regelungen wie Force-Majeure-Klauseln, die allerdings diesen Fall nicht unbedingt abdecken, also nicht in jedem Fall. Also insofern ist unsere Empfehlung tatsächlich in diesem Bereich spezielle Regelungen vorzusehen, die das dann abfedern.
Ja. Und gab es noch einen vierten Bereich, den man angehen muss?
Der vierte Bereich, das hatte ich ja auch erwähnt, dass du sozusagen als Unternehmen auch schauen musst, wo überall in deiner Lieferkette seltene Erden verarbeitet werden, um dann auch entsprechend mit deinem Lieferanten gemeinsame Lösungen zu finden. Also am Ende, und das ist, glaube ich, so die wichtigste Erkenntnis, du kannst das Problem nicht alleine lösen. So, du musst mit deinen Lieferanten und deinen Kunden zusammenarbeiten. In dem Zusammenhang spielt auch die Politik eine große Rolle, die auch in dem Zusammenhang helfen muss. So, also wir stecken alle sozusagen im gleichen Boot. Ja,
und du hast vorhin auch in einem Nebensatz gesagt, vielleicht geht es auch nochmal ganz anders in der strategischer eher in die Produktentwicklung, dass man sich überlegt, wie kann ich vielleicht auch komplett alternative Materialien verwenden. Ist dann aber wahrscheinlich nichts, was so ganz kurzfristig funktioniert. Du hast jetzt über China mehreres schon gesagt. Hast du das Gefühl, dass da manchmal so dieser Hebel auch bewusst als Waffe eingesetzt wird? Kann man das so spitz sagen?
Ja, also es ist tatsächlich so, und liest es ja auch, das ist ja auch eine beliebte Überschrift von Zeitungsartikeln zu seltenen Erden, dass China jetzt mit den Exportkontrollgenehmigungen eine Waffe gegen den Westen erstellt hat. Die Exportkontrollgenehmigung und gleichzeitig die enorme Abhängigkeit der westlichen Welt hinsichtlich der seltenen Erden machen das Ganze wirklich zu einem Hebel, den China sehr leicht und vor allem willkürlich nutzen kann. Also China kann jederzeit entscheiden, wie schnell sie die Anträge bearbeiten möchte, kann auch erstmal das Ganze pausieren mit dem Argument, wir sind überlaufen mit Anträgen, wir haben gar nicht so viele Kapazitäten. Das sind ja übrigens auch Argumente, die wir in der EU häufiger finden, wenn es da um Genehmigungsverfahren geht, die neu eingeführt worden sind. Also insofern sind es natürlich alles Argumente, die China bringen kann, ohne dass wir aus dem Westen wirklich etwas Substanzielles dagegen sagen können.
Und warum machen die das?
Also der Auslöser war der Handelskonflikt mit den USA und in dem Zusammenhang die Zölle, die USA gegen China erlassen hat. Inzwischen glaube ich, ist es nicht nur ein US-China-Thema, weil auch Europa davon betroffen ist und auch nicht nur zwischen die Fronten geraten ist, sondern auch Teil der ganzen Diskussion geworden ist. Warum? Weil natürlich dadurch, dass China weniger nach oder in die USA exportieren kann, wollen die natürlich mehr nach Europa exportieren, was wiederum den europäischen Markt kaputt machen kann oder machen wird mit Sicherheit. Und darauf hat ja auch die EU reagiert und hat ja auch versucht, das einigermaßen einzudämmen. Und als Reaktion darauf sind natürlich auch diese Genehmigungen langsamer erteilt worden. Also du siehst, es ist nicht nur ein US-Thema, sondern auch ein europäisches Thema. Und China nutzt das sehr gut und sehr clever, um auch Außenpolitik zu betreiben. Außenwirtschaftspolitik.
Wenn ich es jetzt beeinflussen will, du hast es schon so ein bisschen in die Richtung was gesagt. Wie wichtig sind jetzt persönliche Beziehungen, ein kulturelles Verständnis und Netzwerke in China, um die Genehmigung wirklich zu bekommen und die dann auch, wenn es geht, schnell zu bekommen?
Ja, also ich hatte es genau schon angedeutet, das war ja sozusagen der Werbeblock von vorhin, aber ich kann das eigentlich nur betonen. Also wenn man seltene Erden haben möchte und damit konfrontiert ist, Informationen für die Exportgenehmigung beizubringen, dass man da Leute holt, die nicht nur sozusagen sehen können, dass die Informationen vollständig sind und dass die Anträge richtig ausgeführt sind, sondern auch Menschen, die im ständigen Kontakt mit den Behörden sind und auch über eine bestehende Beziehung zu den Behörden verfügen. Und das sind unsere chinesischen Kollegen, die laufend im Austausch sind mit MOFCOM und auch entsprechend wissen, was die Erwartungshaltung ist, ja, über dem, was auf dem Blatt geschrieben ist. Und wie man am besten diese Erwartungshaltung erfüllen kann. So, und dafür ist es halt ganz wichtig, dass du nicht nur die Sprache sprichst, sondern auch sozusagen Teil der Kultur bist und auch zwischen den Zeilen lesen kannst.
Ja, okay. Also dann kommen wir in die nächste Rubrik. Der menschliche Faktor scheint da ja echt wichtig zu sein, wenn es auch um die chinesischen Behörden geht. Und deswegen gucken wir hier rein.
Der menschliche Moment.
Du hast schon gesagt, der Umgang mit den Menschen in chinesischen Behörden ist wichtig und kann den Unterschied machen, ob man eine Bewilligung zur Ausfuhr seltener Erden erhält oder nicht oder wie lange es auch dauert. Pflegst du da auch persönliche Beziehungen oder geht das jetzt alles über eure Kollegen?
Also ich spreche kein Mandarin, also da muss ich leider volle Transparenz schaffen. Nein, also die tatsächlich geht das meist über unsere chinesischen Kollegen, die dann halt über natürlich das Netzwerk verfügen, aber auch über die Sprachkenntnisse und Kulturkenntnisse, was, wie ich ja schon erwähnt hatte, essentiell ist. Meine Rolle ist eher sozusagen das Ganze aus einer internationalen Sicht zu begleiten, die internationale Perspektive einzubringen und auch zu gucken, wie wir es strategisch in das spezifische Mandat einbinden können. So, und das ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung, dass du auf der einen Seite lokale Kenntnisse hast und auf der anderen Seite jemanden, der sozusagen die internationale Erfahrung hat und solche Themen nicht zum ersten Mal betreut. Ich hatte ja erwähnt, mit den Iran-Sanktionen, dass das ja auch ein Riesenthema war. Und in dem Zusammenhang ist Geopolitik halt auch Teil meiner Beratung.
Wenn du mit deinen chinesischen Kollegen zu einzelnen Fällen oder insgesamt zu der Thematik sprichst, was sagen die denn dazu?
Ja, also das ist eine gute Frage. Die beobachten natürlich auch die Entwicklung mit Interesse und das ist ja für die insofern auch spannend, weil es ja Teil ihrer Arbeit ist. Insofern freuen die sich natürlich, dass sie einen
Mehrwert was zu tun haben.
Dass sie Mehrwert liefern können, weil das ist ja so. Also ich glaube, das Ziel von jedem ist ja immer, positiven Beitrag zu leisten und Mehrwert zu schaffen. So, und mit deren Expertise können sie das natürlich gerne machen. Was wir ein bisschen ausklammern, aus unterschiedlichen Gründen ist vertieft über politische Themen zu diskutieren, was sozusagen die Motivation sein könnte, wie so die Strategie von China ist und was möglicherweise noch im Raum steht.
Okay, also es ist eine, schon eine sehr technische Diskussion, wie man jetzt das konkrete Problem gemeinsam lösen kann.
Genau, genau. Also man würde gerne die Diskussion ausweiten, aber man muss sehen, oder man kann nicht sicher davon ausgehen, dass die Gespräche nicht irgendwie doch irgendwo abgehört werden.
Ja. Und wenn du mit deinen Mandanten sprichst, gibt es da mal so den menschlichen Moment zu diesem Thema, dass die vielleicht sehr begeistert sind oder vielleicht auch verzweifelt, was das Ding angeht?
Ja, sehr stark. Also sehr stark. Ich meine, es ist ein enormes Thema für Unternehmer und wir haben es da ja mit Schicksalen zu tun, die du nicht einfach wegschieben kannst. Ja? Also du hast Unternehmer, die seit Jahrzehnten ihr Unternehmen erfolgreich geführt und aufgebaut haben und von heute auf morgen im Prinzip vor diesem Dilemma stehen. Und die haben sich ja nie mit geopolitischen Themen auseinandergesetzt. Warum? Weil das ist ja eigentlich nie das Thema von Unternehmern gewesen. Und Geopolitik hört sich ja immer eher so nach, ja, ist interessant, sich damit zu beschäftigen, aber das betrifft mich ja nicht, kann ich ja nicht beeinflussen. Aber die aktuelle Lage zeigt, nein, leider muss man sich auch damit auseinandersetzen. Man muss sich auch darauf vorbereiten. Und das ist jetzt Teil auch einer sorgfältigen Unternehmensführung.
Ja, und wie du gesagt hast, das ist ja nicht nur diese eine konkrete Frage, wie kriege ich jetzt die Lieferung aus China hier rein, sondern im Prinzip habe ich dann noch drei weitere Optionen und da eigentlich schon eine strategische Aufgabe, wie ich dann meine Produktion oder mein Geschäft zukunftssicher aufstellen kann. Vielleicht noch mal ganz kurz eher zu dir, Amir. Wenn du nicht Jurist geworden wärst, was wärst du denn dann jetzt?
Ja, gute Frage. Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte eigentlich schon als Kind Jurist werden. Also das, oder Rechtsanwalt, das war so mein Traum.
Wusstest du, was das ist?
Nein, eigentlich nicht, überhaupt nicht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da kann ich Leuten helfen. Das ist ein cooler Job, der auch ein gewisses Renommee hat und man irgendwie ernst genommen wird und so. Und das fand ich irgendwie ansprechend. Und ich hatte, ich glaube, ich war 4 oder 5, als meinen Eltern gesagt, ich möchte Rechtsanwalt werden.
Ja. Gibt es denn als Rechtsanwalt manchmal so die Situation, dass man so moralische Konflikte hat?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich sag's mal so, ich hatte mal mit einem älteren Partner zu tun, der gesagt hat, wir haben das Glück, dass wir für die Guten arbeiten. Und tatsächlich kann ich das bestätigen. Also jetzt, ich bin ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in dem Bereich tätig und kann sagen, dass ich in den Jahren keine Situation hatte, wo ich dachte, ups, da überschreiten wir Grenzen oder das ist nicht mehr moralisch vertretbar. Also ganz und gar nicht.
Gibt es denn Vorurteile, die es über Juristen gibt, mit denen du heute mal aufräumen willst?
Ja, absolut. Also eines der größten Vorurteile, was mir immer noch begegnet ist, ihr könnt ja eigentlich nur über Paragraphen sprechen und abseits dessen habt ihr eigentlich keine Ahnung. Ich glaube, dieser Podcast hat gezeigt, dass es ein bisschen anders ist. Nicht ganz, aber ein bisschen anders. Insofern hoffe ich natürlich, dass dieser Podcast hilft, dieses Vorurteil abzubauen.
Ja. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich bin da auch relativ erstaunt, wie breit ihr da reingeht und finde das also sehr gut, auch für den Mittelstand. Etwas komische Frage vielleicht, aber ich finde sie immer sehr spannend. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du?
Ja, vermutlich ein Löwe, aber weniger wegen der Symbolik von Macht und Stärke, wobei das natürlich auch ansprechend ist, aber das ist nicht der Grund, warum ich das gewählt habe. Also ich hatte ja erwähnt, dass ich ja iranische Wurzeln habe und der Löwe ist halt in der iranischen Kultur fest verwurzelt und ich glaube, deswegen würde ich den Löwen wählen.
Ja, wenn du jetzt nach vorne schaust, wann sind wir denn jetzt endlich unabhängig von China? Also scheint ja in weiter Ferne zu sein, aber kannst du da irgendeinen Forecast wagen?
Puh, also leider habe ich keine Kristallkugel, in die ich reinschauen kann, aber also ich bin trotzdem optimistisch. Warum? Weil wir haben Beispiele, die uns zeigen, wie man es machen kann. Japan hatte das gleiche Thema vor rund 15 Jahren. Da hatte China auch den kurzfristig den Hahn zugedreht Und die haben sehr schnell darauf reagiert. Und zwar auch mit den Maßnahmen, die wir schon besprochen hatten. Also die haben nach alternativen Quellen Ausschau gehalten. Die haben sehr viel Geld in Recycling-Technologien investiert. Die haben auch sehr viel Geld in Innovation gesteckt, um sozusagen die seltenen Erden zu substituieren. Und ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die wir auch jetzt ergreifen müssen. Ja, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch machen werden. Warum? Weil dieses Thema jetzt wirklich angekommen ist. Also du siehst es ja an den Nachrichten der vergangenen 3-4 Tage. Da verging ja gar kein Tag, in dem nicht irgendwie Headline-News war. Seltene Erden, Exportkontrollen wurden verschärft, größere Probleme für die deutsche Industrie. Gerade heute im Handelsblatt stand ja, dass über 1 Million Jobs in Deutschland gefährdet werden. Also es ist jetzt dramatisch, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da auch entsprechend reagieren werden.
Dann lass uns das konkret machen. Eine Rubrik habe ich noch für dich.
Buddha bei die Fische.
Wenn du heute einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen sagst, tu nur eine Sache sofort, was wäre das? Was ist der pragmatischste und wirkmächtigste Schritt, den du jetzt empfehlen würdest?
Ich glaube, in erster Linie ist es ein Satz, der an das Mindset des Unternehmers gerichtet ist. Ja? Dass die Unternehmer besser sicherstellen sollten, ein verlässlicher Partner zu sein, auch wenn das mit höheren Preisen verbunden ist, als ein günstiger Partner, der dann plötzlich nicht mehr liefern kann. Also wichtig ist tatsächlich, ein nachhaltiges Konzept zu erstellen. Und das bedingt dann halt auch, dass man nicht mehr zu den gleichen Preisen die Waren anbieten kann wie in der Vergangenheit. Und davon muss man sich verabschieden, dass das nicht mehr möglich sein wird.
Mhm. Vielleicht eine schwierigere Frage, wenn du dich traust, in die Richtung was zu sagen. Wenn es jetzt zu einer Krise oder einer verschärften Krise zwischen dem Westen und China käme, möglicherweise mit Involvierung Russlands, können wir davon ausgehen, dass uns China weiterhin mit seltenen Erden auch speziell für so kritische Wirtschaftsbereiche wie die Verteidigungsindustrie beliefern würde?
Ich würde mich nicht darauf verlassen. Und ehrlich gesagt gibt es jetzt schon Anzeichen dafür, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen. Warum? Weil letzte Woche China nicht nur sozusagen die Verschärfung der Exportkontrollregelung verkündet hat, sondern auch gesagt hat, dass sie ab 1. Dezember dieses Jahres keine Genehmigungen erteilen werden für seltene Erden, die im Military-Bereich genutzt werden. Und gleichzeitig schauen sie sich auch Produkte, die für Dual-Use, also sprich nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für zivile Zwecke genutzt werden können, sehr genau und sehr kritisch an. Das heißt, die haben eigentlich jetzt schon angekündigt, dass alles, was mit Verteidigung und Rüstung zu tun hat, es sehr schwer haben wird, weiterhin in Zukunft seltene Erden aus China zu beziehen.
Das war ja nochmal ein Schocker jetzt hier zum Schluss und auch tagesaktuell. Zum guten Ton unserer Rubrik gehört dennoch, dass du uns deinen Kalender aufmachen musst. Was steht bei dir in den nächsten Tagen an? Was hast du in den kommenden Wochen vor?
Ja, also der Kalender ist sehr stark gefüllt, glücklicherweise. Also natürlich beschäftigt uns das Thema mit den seltenen Erden sehr intensiv. Wir führen sehr viele Gespräche mit Mandanten, ordnen diese Themen richtig ein, besprechen mit denen, wie sie darauf reagieren können. Wir haben auch schon ein kleines Briefing vor ein paar Tagen zu dem Thema veröffentlicht. Also es ist sehr viel zu tun und wir müssen sehr schnell reagieren, weil das Thema sehr heiß ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, sag ich mal, die üblichen To-Dos. Also wir haben auch sehr viel im Transaktionsbereich zu tun und das ist ja auch nicht ganz fremd. Zum Jahresende wollen ja alle noch möglichst viele Deals sein und in den Büchern haben und das beschäftigt uns natürlich auch jetzt.
Ja. Und dieses Thema der seltenen Erden in die Due Diligences, in den Zielindustrien, über die wir gesprochen haben, kommt es überall vor oder ist es irgendwo noch nicht auf der Agenda in deinen Terminen jetzt?
Die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die haben tatsächlich ein Thema mit den seltenen Erden. Das ist aber auch, muss man fairerweise sagen, in erster Linie ein operatives Thema. Wir können natürlich rechtlich die Themen, die ich ja schon erwähnt hatte, beraten, aber auch, also die Frage, wo finde ich Alternativen, da unterstützen wir natürlich. Wir haben ja auch ein Netzwerk und können vermitteln, aber am Ende ist es eine operative Frage, die dann der Geschäftsleiter selbst dann klären muss.
Ja, oder für die Strategieberater.
Oder für euch, genau.
Genau, Amir, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die tiefen Einblicke. Insbesondere dafür, dass du uns gezeigt hast, wie eng da die rechtlichen, strategischen und menschlichen Aspekte in diesen Zeiten zusammenwirken. Und ich denke, wer in unruhigen Zeiten bestehen will, muss nicht nur Rohstoffe sichern, sondern auch Vertrauen, Kompetenz und Handlungsfähigkeit. Und ich freue mich sehr, dass du heute der erste Gast in unserem neuen Studio warst.
Also, ich fühle mich auch sehr geehrt.
Ja,
vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Und an unsere Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung da. Und wenn ihr Vorschläge für
5 Sterne mindestens.
Ja. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir in Zukunft besser machen können oder wen wir einladen können, schreibt uns an hello@tte-strategy.com. Und der Podcast ist ein Format von TTE Strategy, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten. Danke, Amir.
Danke dir.
Unruhige Zeiten.